Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sächsisch oder Schwäbisch oder auch Berlinerisch, weil es oft so ruppig wirkt. Viele Dialekte in Deutschland haben ein schlechtes Renommee. Gut, ja sogar vertrauenerweckend klingt Hochdeutsch. Wer anders spricht, kann handfeste Nachteile haben, bis hin zur sozialen Ausgrenzung. Dabei sind die Zeiten lange vorbei, in denen Kinder im Schulunterricht gezwungen wurden, ihren Dialekt abzulegen. Eigentlich sollten Dialekte, auch ein Ausdruck gesellschaftlicher Vielfalt, wieder in sein. Aber der Alltag sieht anders aus. Folge: Es gibt immer weniger Menschen, die ihre Heimatdialekte noch beherrschen. Eva-Maria Götz setzt dem schlechten Ansehen der Dialekte eine Würdigung entgegen, nicht nur fürs Sächsische.
Zum Beispiel bei uns hier in der Schule, da singen wir Kerch, Kerschen und Scherz. Die Kerschen sei die Kirschen. Und in Olberhaar draußen, du hast es Schurz, Kirschen und Kirch.
So fantasievoll und auf den Punkt gebracht sind mundartliche Beschreibungen im Sächsischen. Und doch.
Also aus der Einstellungsforschung, da wird eben geforscht, wie stehen die Leute zu Dialekten, da wissen wir eben, dass das Sächsische über Jahrzehnte hinweg auch als unbeliebtester Dialekt identifiziert wurde.
Sagt Dr. Kerstin Trillhase, Sprachwissenschaftlerin an der TU Berlin.
Also hier liegt eine eindeutige Antipathie vor, die sich eben auch eventuell hier in den Negativbeurteilungen der Dimension wiederfindet. Wahrscheinlich sind das über Jahre reproduzierte Stereotype, die eben mit dem Sächsischen verknüpft sind.
Auch Kerstin Trillhase fand in einer Erhebung, die sie für ihre Dissertation machte, heraus,
dass sächsische Sprecher und Sprecherinnen weniger offen für Erfahrung und weniger gewissenhaft wahrgenommen werden, wenn sie Dialekt sprechen, im Vergleich zur Standardaussprache.
Dafür spielte die Wissenschaftlerin 43 Probanden Texte in Hochdeutsch und auf Sächsisch vor und die mussten die Sprecher danach in ihrer Persönlichkeit beurteilen.
Mit Persönlichkeit sind in diesem Fall 3 von 5 sogenannten Persönlichkeitsdimensionen gemeint, die wir uns näher angeschaut haben. Das ist einmal Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und diese 3 bilden zusammen mit den beiden Dimensionen Neurotizismus und Extraversion.
Also neurotisches oder sehr auffälliges Verhalten.
Diese sogenannten Big 5, also die großen 5, das ist ein Modell aus der Psychologie, dass die Persönlichkeit eines Menschen eben über 5 Basisdimensionen erfasst.
Doch Kerstin Trillhase untersuchte nicht nur, wie obersächsisch sprechende Menschen in puncto Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit auf ihr Gegenüber wirken. Sie spielte ihren Testpersonen auch mittelbayerische Hörproben vor. Und siehe da, auch die bayerischen Sprecher kamen in der Beurteilung nur wenig besser weg als die Sachsen. Auch ihnen wurde weniger Offenheit für Erfahrung und Gewissenhaftigkeit attestiert, wenn sie Dialekt sprachen, als den gleichen Sprechern, wenn sie ins Hochdeutsche wechselten. Das Ergebnis, dass der sächsische Dialekt oft zu Abwertungen führt und der bayerische zumindest polarisiert, wiederholt sich in sprachwissenschaftlichen Studien immer wieder.
Und das ist eine Studie von sehr vielen Leuten auf einer Stichprobe, in diesem Fall über 4000 Leute. Also viele Leute aus Deutschland, die so ausgewählt worden sind, sodass sie der Demografie in Deutschland entsprechen.
Beschreibt Dr. Carolina Hansen vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim eine Erhebung, die das Allensbach-Institut durchgeführt hat. Gefragt wurde,
welche Dialekte sind beliebt und welche sind unbeliebt. Und hier waren die beliebtesten das Norddeutsche und das Bayerische. Und unter den unbeliebtesten war Sächsisch, aber gleichzeitig dann wieder an zweiter Stelle Bayerisch. Also man sieht, das Bayerische ist gleichzeitig positiv und negativ bewertet.
Und auch Dr. Nicole Palivoda, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Kiel, hat in ihrer Erhebung festgestellt,
dass das Sächsische ja einen relativ negativen Charakter hat.
Nur, dass es in diesem Fall gar nicht um diesen Dialekt ging. Nicole Palivoda hatte ihren Probanden gar keine sächsischen Sprachproben in Text und Klang vorgelegt.
Ich habe eine thüringische Sprechprobe genommen und war dann selber sehr erstaunt, als ich auch gesehen habe, dass es ja komplett irgendwie nach Sachsen der Kringel gesetzt wurde.
Die Testpersonen aus West- und Norddeutschland sollten auf einer Landkarte einkreisen, wo sie den gehörten Dialekt verorten. Aber Thüringisch hielten sie für sächsisch. Und Sächsisch generell für Ostdeutsch. Und dementsprechend setzten sie ihre Kringel auf die Karte und gaben ihre negativen Bewertungen ab. Die Sprachwissenschaftlerin Dr. Evelyn Koch ist skeptisch bei Studien dieser Art, weil sie
Vorurteile bekräftigt und man schon von vornherein weiß, was da rauskommt.
An der TU Dresden hat sie gemeinsam mit dem Kollegen Professor Rainer Hünecke das Sprachprojekt Sächsisch initiiert. Ein Ziel ist, die Vorurteile dem Sächsischen gegenüber abzubauen, dadurch, dass man es bekannter und vertrauter macht. Und
wir wollen wissen, welches Dialektwissen noch vorhanden ist und wie dialektal die Menschen im Alltag in einzelnen Regionen Sachsens wirklich sprechen.
Denn viele von denen, die als sächsisch sprechend wahrgenommen werden, sprechen nach strengen linguistischen Kriterien gar nicht den Dialekt, sondern höchstens etwas, was Evelyn Koch als Regiolekt bezeichnen würde.
Wir sprechen von Regiolekt und hier haben wir verschiedene Merkmale, die immer wieder angeführt werden. Wir haben einmal diese binnendeutsche Konsonantenschwächung, dass also DT nicht unterschieden werden, BP. Das ist ein wichtiges Merkmal, wobei man natürlich sagen muss, diese binnendeutsche Konsonantenschwächung, die wird zwar immer wieder für Sachsen angeführt, betrifft aber den gesamten mitteldeutschen Raum.
Auch die Aussprache der Diphthonge gilt als charakteristisch für die sächsischen Sprachvarianten.
Also beispielsweise Ei und Au in vielen Wörtern eben als entweder O oder E realisiert werden. Also Och und Bene, sowas. Also diese sogenannte Monophthongierung ist ein wesentliches Merkmal. Darüber hinaus gibt es Merkmale, die man sehr schlecht beschreiben kann. Man geht davon aus, dass insbesondere bei den Vokalen die Sprechweise im Sächsischen anders ist.
Sie wissen, was Wurksen bedeutet?
Wenn man wirkt.
Wenn man wirkt und wenn man Gungschen Quark hat. Also du hörst schon, das wird bedrohlich, die Peristaltik funktioniert nicht mehr. Ne? Also Gungschen Quark muss wurksen. Wunderbar.
Dass der sächsische Klang so negativ bewertet wird, war nicht immer so. Über lange Zeit galt das Sächsische als eine besonders vornehme und angenehme Regionalsprache, erzählt Evelyn Koch. Martin Luther zum Beispiel fand,
diese sächsische Sprache geht fein, leise und leicht ab, währenddessen die oberländische, das ist halt dieses Oberdeutsche, da sagt er, das ist nicht die rechte deutsche Sprache, sondern die nimmt den Mund voll und lautet hart.
Als sich nach dem Siebenjährigen Krieg im Jahr 1763 die politische Vorherrschaft im Deutschen Reich in Richtung Preußen wendete, änderte sich auch die Bewertung des Dialekts. Sächsisch galt plötzlich als Sprache der pedantischen Beamten, wurde oft karikiert. Ein Negativ-Image entstand und blieb.
Also insbesondere große Rolle spielte dieses Bürokratendeutsch in der ehemaligen DDR und die Verantwortlichen haben ja nun, wenn sie an Ulbricht oder so denken, dieses Sächsische sehr stark realisiert. Und insofern wurde dann dieses nicht beliebte Regime also auch mit dem Sächsischen in irgendeiner Weise assoziiert. Und das hat dann dazu beigetragen, dass es auch wieder zu einer solchen Abwertung kam, vor allen Dingen dann auch nach der Wende, als unsere Westdeutschen eben eigentlich den gesamten ostdeutschen Raum als sächsisch wahrgenommen haben, mit sächsischer Aussprache wahrgenommen haben, ohne das überhaupt differenzieren zu können.
Und leider, bedauert Evelyn Koch, wird dieses Stereotyp bis heute immer wieder reproduziert, wobei auch den Medien keine rühmliche Rolle zukäme.
Baby, I get around with a six-pack of beer and a
Maschendraht, ciao.
Eine sehr, sehr negative Rolle hat damals Stefan Raab mit seinem Maschendrahtzaun gespielt. Und er hat also mit diesem Video, das dann umging, insbesondere dazu beigetragen, dass Sachsen durch diese Art und Weise, wie er das gemacht hat, auch diskriminiert wurden.
Die Folge? Immer weniger Menschen im Sprachgebiet zwischen Erzgebirge, Lausitz und Vogtland wollen den ursprünglichen Dialekt mit seinen vielen sprachlichen Eigenheiten oder den Regiolekt überhaupt noch erlernen und sprechen aus Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung. dass diese Sorge nicht unberechtigt ist, andererseits aber auch nicht auf das Sächsische beschränkt, weiß Professor Hubert Klausmann.
Das ist ein Problem nach wie vor. Und es gibt viele Urteile, die wir mitbekommen, die aber nie öffentlich sein dürfen, weil es ja verboten ist, zu diskriminieren. Aber viele Leute erzählen uns, dass sie bei einem Bewerbungsgespräch, beim Rundfunk, beim Fernsehen, bei irgendeiner Werbeagentur oder in der Schule oder sogar in der Uni oder der Prüfung, dass sie da gehört haben, ja, es war nicht schlecht, was sie gemacht haben, wirklich gut, aber müssen ihnen was abziehen wegen ihres Dialekts.
Hubert Klausmann beschäftigt sich an der Universität Tübingen mit der Geschichte und Besonderheit des Schwäbischen. Doch obwohl die Werbung für die Vermarktung von regionalen Produkten den Slogan »Wir können alles außer Hochdeutsch« erfunden hat, bedauert der Sprachwissenschaftler, dass es auch in Baden-Württemberg immer weniger Menschen gibt, die ihren Dialekt noch wirklich beherrschen. Wahrscheinlich ist es inzwischen nicht mal jeder Fünfte. Verantwortlich für diese Entwicklung macht er die Dominanz des Norddeutschen, das sich als Hochdeutsch ausgibt.
Es gibt ja auch dieses Klischee des Hochdeutschen, das am besten angeblich in Hannover ist. Das stimmt auch nicht. Das Hannoverdeutsch ist nicht neutral, ist einfach ein norddeutsches Hochdeutsch. Aber dieses Norddeutsche ist bei den meisten inzwischen als das Hochdeutsch anerkannt. Und man glaubt wirklich, wenn ich Tach sage und der Weg und der Krieg, dann ist es Hochdeutsch. Und darunter leiden dann schon die süddeutschen Sprecherinnen und Sprecher. Und in der Schule wird das immer noch versucht zu korrigieren. Teilweise auch unbewusst, indem man halt sagt, jetzt sag's bitte nochmal, aber noch schöner. Und das ist genauso eine Diskriminierung.
Und er bricht eine Lanze für die historische Mehrsprachigkeit in unserem föderalen Land.
Ja, stereotypisch zum Beispiel, dass man glaubt, dass es in einem Land nur eine Sprache geben darf. Also der sogenannte Standardismus und dass diese Sprache homogen sein muss, der sogenannte Homogenismus. Das sind zwei ganz typische Klischees, wir nennen das sprachliche Ideologien, die in vielen, vielen Ländern der Welt herrschen und vielfach auch schon zu vielen Kriegen geführt haben. Es ist eben nicht so, dass ein Land nur eine Standardsprache haben muss, sondern man kann auch mehrere Sprachen haben. Das funktioniert trotzdem. Das Land bricht nicht auseinander. Norwegen und die Schweiz sind beste Beispiele hierfür. In Norwegen ist es sogar verboten, ein Kind irgendwann einmal zu ermahnen, dass es seine Sprache nicht so sprechen soll, wie es spricht.
Auch Carolina Hansen vom Institut für Deutsche Sprache bedauert, dass durch die Dominanz des Hochdeutschen und die Verächtlichmachung von Dialekt und Regiolekt immer weniger Menschen ihre Mundart noch beherrschen.
Im Vergleich zu noch früheren Studien schon die 60% war weniger als davor. Also es scheint, dass die Dialekte leider aus meiner Perspektive verloren gehen. Wahrscheinlich in 10 Jahren werden noch weniger als 50% der Leute sagen, ich kann wirklich einen Dialekt sprechen.
Zurück zu Kerstin Trillhase, deren Dissertation jüngst wieder die Polarisierung durch das Bayerische und die Unbeliebtheit des Sächsischen thematisiert hat. Muss das wirklich noch sein? Kerstin Trillhase sagt ja. Denn?
Ja, da bin ich dann auch eher für das Bewusstmachen. Also meine Arbeit zeigt ja eben diese alten Stereotype auf. Und da finde ich es eben wichtig, dass man sich einfach dessen bewusst ist, dass es immer noch so ist, dass gewisse Vorurteile wir alle haben. Und nur so kann man es dann wahrscheinlich eben auch abbauen, wenn eben mehrere Leute sich vielleicht auch trauen, den Dialekt zu sprechen und eben man andere Erfahrungen damit macht.
Und auch Carolina Hansen am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim meint,
vielleicht soll man es vorsichtig machen und sagen, naja, das ist nur die Wahrnehmung, aber die Wahrnehmung, die muss überhaupt nicht stimmen, weil, naja, die Studie war auch über Wahrnehmung und die war nicht über, wie Leute in Sachsen oder in Bayern sind. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Leute sind eigentlich überall ähnlich. Und naja, es hilft uns psychologisch, uns die Welt ein bisschen zu erklären und vereinfachen, weil wir hören, okay, jemand ist aus der und der Region und dann können wir gleich die Person in eine Schublade stecken. Das hilft uns. Aber es wäre schöner, die Person als Individuum zu betrachten.
Doch wie nun rauskommen aus der Ecke, dass das Sächsische immer wieder schlecht bewertet wird und die Sachsen deshalb mit Recht nicht amüsiert sind? Schwäbischforscher Hubert Klausmann rät.
Also ich würde vor allen Dingen dafür sorgen, dass man in den Schulen das nicht korrigiert und den Kindern nicht gleich fürs ganze Leben lang anhaltendes negatives Bild mitgibt vom Sächsischen.
Und Sprachforscherin Evelyn Koch von der TU Dresden weiß selbst, dass positive Verstärkungen, zum Beispiel in Medien wie der Sächsischen Zeitung, hilft.
Es wird ja dieses sächsische Wort des Jahres groß herausgebracht. Und ja, es gibt immer Beiträge, die versuchen, diese Popularität des Sächsischen oder des Sächselns, nicht des Dialektes, sondern des Sächselns als einen Regionalakzent dann deutlich zu machen.
Und vielleicht hilft auch ein Blick in die Geschichte, um zu sehen, dass Dialektsprechende sich immer schon mit Humor und Selbstbewusstsein gegen Anfeindungen zu helfen wussten. Im Schwäbischen, in dem Schwäbisch sprechende Geistesgrößen aufgrund ihrer sprachlichen Nähe zum Volk freundschaftlich relativiert wurden.
Der Schiller und der Hegel, der Uhland und der Hauf, das ist bei uns die Regel. Das fällt hier gar nicht auf.
Und im Sächsischen, wo der Dichter Joachim Ringelnatz schon in den 20er Jahren die Weltoffenheit seiner Heimatmundart charmant so umschrieb.
Wenn man den sächsischen Dialekt ein bisschen dehnt und ein bisschen streckt und spricht ihn noch ein bisschen trancher, dann hält ein jeder für einen Spanier.